Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein ganz besonderer Montag und deswegen auch eine ganz besondere Podcast-Folge von Korte und Rink, denn Rheinland-Pfalz hat gewählt und es ist der Tag nach dem historischen Wahldebakel für die SPD in Rheinland-Pfalz und es ist der Tag nach dem Wahlsieg der CDU in Rheinland-Pfalz, die nach 35 Jahren wieder aller Wahrscheinlichkeit nach in die Staatskanzlei einziehen wird. Es gibt also heute eine Menge zu besprechen. Umso glücklicher bin ich, dass der gestern deutschlandweit meistgesehenste Politikwissenschaftler in der Bundesrepublik, Karl Rudolf Korte, wieder hier sich Zeit genommen hat. Vor allen Dingen, weil er ja schon wieder in Berlin ist, um gleich schon wieder ins Fernsehstudio zu springen.
Ja, herzlich willkommen. Ich hatte die große Ehre, gestern praktisch auf Tuchfühlung in der unmittelbaren Nachbarschaft zum besten Chefredakteur, den es gibt, zu stehen und konnte leider nicht hören, was er zur Einordnung gesagt hat. Insofern bin ich sehr gespannt, weil er moderierte dort praktisch, so hatte ich das den Eindruck, auch bei Phoenix. Und insofern hatte ich nur eine bescheidene Nische bei ZDF zu füllen.
Die war gar nicht so bescheiden, Herr Korte, weil Sie ja so häufig im Bild waren. Da konnten Sie ja in Baden-Württemberg vor 2 Wochen nur von träumen.
Das stimmt. Das ist ja immer, wie gerade so eine Sendung läuft. Von der Planung her ist man da öfter eingeplant, aber dann kommt ein Gast nicht oder der Applaus ist in den Jubelarien zu lang und dann geht wieder Sekunden verloren. Und dann braucht man natürlich dann diese Minuten für andere Dinge oder plötzlich ergeben sich frische Minuten. Das ist so eine Libero-Position, die man da hat. Das ist das Tolle an Live-Sendungen und insofern mache ich das auch gerne. Aber ich hatte ja praktisch Ihren Text von Samstag noch voll mir angeeignet, der ja aus unserem gemeinsamen Demokratietour sich entwickelt hat. Und da muss ich Sie ausnahmsweise mal loben, weil Chefredakteure sind ja immer stark in Behauptungen und begründen ja nie etwas. Ne? Das zeichnet ja den Beruf aus. Und insofern so eine Art von Gedankenfeindlichkeit, ne, macht ja den Chefredakteur zum Chefredakteur. Aber hier waren Gedanken durchaus drin, systematisch. Und die habe ich versucht anzuwenden. Also ein Gemeinwesen mit Einladungscharakter, dafür haben sie sich ja eingesetzt. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum man Wahlen gewinnt, wenn man das zuversichtlich anpreist.
Punkt 1, ich kann gar nicht mit dem, was Sie eben gesagt haben, umgehen und eigentlich müssten wir jetzt umgehen, diesen Podcast beenden, weil ich entweder anfange zu weinen oder so gerührt bin, aber natürlich habe ich heute eine Menge zu besprechen und das Zweite ist, dass ich bei diesem Text ja Gedanken entfalten konnte, weil ich die Gelegenheit hatte, den ohne Ihre Widerrede zu schreiben, das heißt in diesem Podcast dampfen Sie mich ja immer in meinen Gedanken zusammen und so einen Text, da habe ich mich einfach mal alleine vor den Laptop gesetzt und hatte ein bisschen Zeit, ihn mal zu versuchen zu formulieren. Es freut mich, dass mir das ansatzweise offensichtlich gelungen ist.
Ist gelungen und sie haben praktisch ihr Komfortzonen-Leadership auch mal verlassen und haben selbst noch was gemacht. Ist auch nicht schlecht, mal zu sehen.
Aber es freut mich tatsächlich auch, dass unser Demokratietour quasi als Abschluss einen solchen Essay gefunden hat. Und das war mir auch wichtig, da diese groben Linien nochmal zusammenzubinden. Aber kommen wir auf die Wahl in Rheinland-Pfalz zu sprechen, Herr Korte. Was ist denn da gestern passiert?
Ja, Gewissheiten haben sich auch hier einfach pulverisiert. Das ist interessant zu sehen. Bisher gingen wir immer davon aus, in den letzten Wahlen, dass Personen nehmen, mehr ziehen als Themen. Das war ja nicht der Fall. Wir gingen immer davon aus oder oft, dass man sich absetzt gegen Berlin, also jetzt gegen den Kanzler, ist ja auch nicht erfolgt. Wir gingen immer davon aus, dass gutes Regieren belohnt wird, stilles Regieren, geräuschlose Koalitionsarbeit ist auch nicht belohnt worden. Das finde ich sehr interessant. Man muss wirklich genau hingucken im Detail und ohne diese Gewissheiten kann man also umso weniger etwas vorhersagen.
Hat dann aus Ihrer Sicht, andersrum gesprochen, Gordon Schnieder als Spitzenkandidat beziehungsweise die CDU in der Art und Weise, wie sie diesen Wahlkampf geführt haben, den Ausschlag gegeben, weil er ja betont, sachlich, ruhig und doch sehr an den Themen orientiert gearbeitet hat. Er hat sich selten mit der SPD beschäftigt. Er hat einmal klare Kante gezeigt Richtung AfD und hat gesagt, dass es mit Extremisten, auch die Wortwahl ist ja interessant, keine Zusammenarbeit geben wird. Und ansonsten war er ja auch sehr bei landespolitischen Themen. Der Wahlkampf war geprägt von Bildung, Wirtschaft und ein wenig Finanzen. Das sind ja auch tatsächlich Themen, die auf Landesebene mitentschieden werden können. Hat diese Art des Wahlkampfes aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben, weil wir ja auch am Ende, ich zumindest überrascht worden bin, es war immer die Frage Kopf an Kopf rennen und jetzt liegt die CDU doch sehr deutlich vor der SPD.
Na, das Wählen ist ein komplexes Motivbündel, aber das ist schon die richtige Spur, die Sie so beschreiben. Immerhin, das ist schon mal bei Spurensuche ein Anfang. Ich erinnerte mich an den Laschet-Wahlkampf, wie da auch die SPD geschlagen wurde, weil er immer während drei gleiche Themen damals benannt hat, was er anders machen will, was schlecht ist im Land, aber eben auch eine Perspektive mit Zukunft, mit konkreten Angeboten gemacht hat. Und man hat in den letzten zwei Wochen auch gesehen, dass in diesen Feldern, die die CDU damit beschrieben hat, auch sie die höheren Kompetenzwerte hatte. Das war nicht immer so, aber in den letzten zwei Wochen war das so. Insofern hat sie über die berühmte Problemlösungskompetenz mit den richtigen Themen gepunktet. Es war kein Abwahlwahlkampf. Es war auch nicht wirklich Wechselstimmung messbar. Es ist eher so ein, ja, im Wartesaal hat man am Ende das erreicht, geschmeidig. So eine, wie so eine Ermüdungswahlkampf, der am Ende für die Union gelaufen ist. Die haben zwar mit klarem Abstand gewonnen, dennoch im Land war ja keine fundamentale Abwahlthematik messbar und auch deshalb ist ja eine Lieblingskoalition entstanden als große Koalition, weil man so einen dosierten Machtwechsel offenbar haben wollte.
Andersrum gesprochen ist es ja so, dass tatsächlich, wenn man sich das schon lange auf Kommunalebene anguckt oder zum Teil auch auf Bundesebene, ja Rheinland-Pfalz tatsächlich sehr konservativ geprägt ist und ja auch viele Landkreise ja CDU-Stammlandkreise sind, aber das bei den vergangenen Landtagswahlen offensichtlich auf Landesebene nie durchgeschlagen hat, weil immer die SPD gewonnen hat. Jetzt hat sich offensichtlich mal dieses Strukturkonservative in Rheinland-Pfalz auch auf der Landesebene durchgesetzt. Ist das mehr der Verdienst der CDU aus Ihrer Sicht oder ist das mehr die Schuld der SPD?
Ja, die SPD scheitert jetzt, insofern ist das sehr problematisch für die Perspektive der SPD. Sie scheitert mit einem ungeheuren beliebten Ministerpräsidenten. Mhm. Sie scheitert also mit einer charismatischen Führungsfigur als Kümmerer, der leutselig war, der ankam, der auch Sicherheit ausgestrahlt hat. Also wenn man schon mit so einer Person nicht mehr wirklich punktet, womit kann man punkten? Vor zwei Wochen in Stuttgart sind sie ja knapp dran gescheitert, praktisch aus dem Landtag rauszufliegen. Also ist es das Thema, was noch irgendwie greift, wenn die Person nicht mehr greift? Also der Hintergrund müsste ja sein, für was brennen Wähler, die die SPD wählen wollen. Was ist das euphorische Narrativ, die große Erzählung, die Hoffnungserzählung, die man noch mit einer SPD verbinden kann? Offenbar existiert da nichts, weil so klein, klein, wie wir bisher diese Partei wahrnehmen im Bund, auch als Regierungspartei, geht von ihr nichts aus, was sie weiter wählbar macht.
Den Befund haben wir in den vergangenen Wochen, Monaten immer schon mal besprochen, dass die Arbeiter, die Arbeitnehmerpartei SPD nicht mehr wählen, was ein fundamentales Problem ist, was die Stammwählerschaft angeht. Aber tatsächlich lassen Sie uns auf Alexander Schweizer gucken. Der hat sehr, sehr lange in seiner Karriere darauf hingearbeitet, Ministerpräsident zu werden. Er ist es jetzt vor anderthalb Jahren geworden, weil Malu Dreyer sich für ihn entschieden hat, unter anderem auch gegen Michael Ebling, der in der Gesamtpartei unbeliebter ist und Alexander Schweizer ja vorher schon wirklich in ganz Rheinland-Pfalz ja immer Werbung für sich gemacht hat, viele Termine gemacht hat, fleißig war. Er wusste um die Gefahr, dass das nach anderthalb Jahren vorbei sein kann. Aus meiner Sicht, bei aller Neutralität, ich halte ihn auch für einen guten Ministerpräsidenten, weil er sehr verbindlich ist, gut im Auftreten, einen guten Draht hat zu Leuten und weil er auch gewisse Dinge angeschoben hat, die man jetzt politisch, kann man dafür oder dagegen sein, aber ich glaube, er ist einer der fähigen Ministerpräsidenten, fähigeren gewesen und jetzt ist nach anderthalb Jahren seine landespolitische Karriere erstmal beendet.
Das ist das ist der Unterschied zu Ihnen. Das sind ja Wahlämter, ja. Sie haben sich karrieremäßig nach oben gearbeitet und haben da den Stammplatz. und sind jetzt nicht abhängig von irgendwie großartigen Mehrheiten, die alle 4, 5 Jahre neu entscheiden. Da muss man Lust drauf haben. Und das spüren Wähler, ob das auch einer mitbringt. Aber das ist letztlich eine prekäre Berufsbezeichnung, ohne Kündigungsschutz, episodisch. Und das ist voller Risiken. Einerseits ist es absolut großartig in einer Demokratie, dass wir eben auch jemanden abwählen können, dass einer danach normaler Abgeordneter wieder wird, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dass er das machen wird. Das gehört mit dazu, dass wir in der Demokratie nicht nur das aushalten, sondern dass dieser Wechsel auch zur liberalen Tradition unserer Verfasstheit dazugehört. Aber das Risiko ist für jeden Einzelnen natürlich da. Und man hatte aber nie den Eindruck, dass er dieses Risiko nicht voller Freude auch eingeht. Aber jetzt ist es da. Irgendwann endet natürlich auch jede Serie mal, ne? Die Serie, dass man immer durch Aufholjagden am Ende auf Landesebene die SPD schlägt. Man hat sie auf die kommunalen Ebene in der Regel ja nicht geschlagen, auf der Bundesebene nicht. Aber bei Landtagswahlen hat es bisher funktioniert. Irgendwann endet auch so eine Serie.
Sie waren ja gestern, wie man es von Ihnen gewohnt ist, auch aus dem normalen Leben am Puls der Zeit im ZDF-Studio, was ich jetzt mit Blick auf Alexander Schweizer tatsächlich überraschend fand. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert und es gibt ja auch den Tag über schon erste Hochrechnungen, Prognosen, die natürlich immer mit etwas Vorsicht zu genießen sind, aber es zeichnete sich dort, und wenn ich die bekomme, nämlich an Schweizer hat sie dreimal bekommen, auch dort ein Wahlsieg der CDU ab. Das heißt, er hätte sich ja schon vorbereiten können, mental auf den Fall, dass es nicht lang wird, aber er war tatsächlich trotzdem 1,5 Stunden nach der ersten Hochrechnung nicht sichtbar. Ich habe Clemens Hoch gesehen in einem TV-Studio, ich habe Sabine Betzing-Lichtentäler gesehen und tatsächlich heute hat er auch nicht den Flieger bestiegen und ist nach Berlin geflogen, das, was sie per Zug gemacht haben, sondern er ist offensichtlich in Rheinland-Pfalz geblieben und jetzt aktuell haben dann Lars Klingbeil und Bärbel Baas die berühmte, in dem Fall der SPD-Wahl-Niederlagsanalyse in PK selbst gemacht, ohne Alexander Schweizer. Das ist jetzt, finde ich, in der Außendarstellung wiederum unsouverän.
Es ist zumindest ungewöhnlich. Auch hier pulverisieren sich vielleicht Gewissheiten, weil solange ich das mache, über 20 Jahre gab es noch nie, kann mich zumindest nicht dran erinnern, eine Situation, bei der in der 19 Uhr heute Sendung nicht die Spitzenkandidaten alle selbst standen. Da war er nicht dabei. Also in den letzten Jahren hat man das ausgedünnt, nicht mehr alle Parteien, sondern es die erst 2 oder 3, die dann da rein können in die heute Nachrichtensendung. Da war Clemens Hoch als Gesundheits- und Wissenschaftsminister, der ihn vertreten hat. Er hat aber die Reihenfolge eingehalten. Das heißt, erst die Partei und dann die Fernsehstudios. Das fand ich jetzt, das war souverän. Es war schon auch souverän, sich letztlich so viel Zeit zu lassen. Es wirkte befremdlich. Es wirkt erstmal so, als hätte einer Probleme mit dem Verlieren. So wie er danach auftrat, war das aber gar nicht, weil er hat ja doch in seinem Doppelstatement außer dem Dank auch gesagt, dass nur aus der Kraft, die sie jetzt aus den Fehlern praktisch rausholen, auch eine stabile Koalitionsverhandlung erwachsen kann. Und genau das ist es ja eigentlich, dass man sich zusammenrauft und sagt, Maximum unserer Politik können wir durchaus weiter umsetzen. Aber in Koalitionsverhandlungen. Deswegen muss sich die Partei neu machtvoll und kraftvoll sortieren. Und ich glaube, zu diesem Doppelschlag, da hat er eine Weile gebraucht, auch persönlich, denke ich mal, ja, das, was als historische Zäsur ja für die SPD einherging, für sich selbst zu buchstabieren. Ich meine, es gab ja auch nochmal in Stuttgart die Konstellation, dass nach 22 Uhr das am Ende ganz knapp wurde. Das war hier nicht zu erwarten. Dennoch war vielleicht auch nochmal die Aussicht, dass der Abstand geringer wird.
Er bleibt jetzt natürlich das Gesicht des Wahlkampfes, das nach 35 Jahren dazu geführt hat, dass die SPD aus der Staatskanzlei rausgeflogen ist. Und das nicht mal knapp. Was würden Sie denn antizipieren? Er ist ja jetzt doch einer der Hoffnungsträger gewesen. Der SPD hat ja auch auf dem Bundesparteitag als Vize kandidiert mit einem sehr guten Ergebnis und einer sehr guten Rede. Jetzt ist er mit einer relativen Wahlklatsche dann in Rheinland-Pfalz eben gescheitert. Eröffnet das noch irgendwelche Türen für einen weiteren Schritt in einer politischen Karriere oder muss da jetzt
Ja,
erstmal Gras drüber wachsen?
ja, nee, das, es gibt ja keine Spur an Kritik an diesem Wahlkampf, keine Spur an Kritik von einer SPD im Land, die ja nicht geschlossen geführt hat. Es sind äußere Rahmenbedingungen, es ist die Länge des Regierens insgesamt, für die er nichts kann. Es ist dieser fundamentale Gegenwind aus Berlin, der so stark ist, dass man gar nicht mehr sagen darf, dass man irgendwie für die SPD ist, sie wählt oder bei ihr mitmacht. So ist es doch mittlerweile. Und das muss man nüchtern sehen. Deswegen hat er nicht das verloren, was die SPD ja sich aneignen müsste, nämlich Hoffnung. Also wer sind die Namen, mit denen man noch Hoffnung auslösen kann? Es sind sicherlich nicht die Gesichter und die Namen, die wir gestern Abend aus der Berliner Bühne gesehen haben. Wenn es einen Neuanfang geben soll, irgendeine Enträtselung und nicht eine Vertagung auf eine Grundwertekommission und Grundsatzkommissionen, die noch kommen werden, sondern in relativ kurzfristiger Zeit muss man sich auf die populären SPD-Hauptakteure besinnen, die so einen Prozess gestalten können. Und da gehört mit Sicherheit Schweizer dazu. Dazu gehört sicherlich auch ein Pistorius dazu. Und dazu gehört auch eine Rückeroberung so eines Kevin Kühnerts für jüngere Leute mit dazu.
Die beiden, die Sie jetzt aber nicht genannt haben, waren Lars Klingbeil und Bärbel Baas.
Genau, das steht für das Regieren und es ist irgendwie schwer vorstellbar, so wie Sie auftreten, so wie Sie formulieren, dass mit Ihnen so eine Hoffnung, eine zuversichtliche Hoffnung für einen sozialdemokratischen Traum in Verbindung zu bringen ist. Das wirkt ungerecht, weil die natürlich auch ihre Verdienste haben, aber so ist die Situation. Und wenn man das Kalkül sieht, wie die beiden agieren, wird einer von beiden natürlich auch sich vorbereiten, Spitzenkandidat für die kommende Bundestagswahl zu sein. Aber da kann man jetzt schon vorhersehen, wie das endet.
Würden Sie dann da aber dafür plädieren, dass die beiden von ihren Parteiämtern, also dass man auch Parteiamt und Ministeramt in dem Fall trennt? Es gibt ja jetzt auch viele, die sagen, das ist vielleicht auch etwas viel auf einmal oder man kann es nicht gleichzeitig bedienen. Die These hatten Sie ja damals zum Beispiel bei Christian Lindner auch schon als Finanzminister und FDP-Chef, dass man die Parteiführung in neue Hände gibt und Klingbeil und Baas eben ihre Ministerposten sich dann intensiver widmen können.
Ja, aus Sicht des Kanzlers war es immer wichtig, eine Parteimacht auch zu haben. Bei bestimmten Ressorts finde ich das schwierig, Parteivorsitz zu haben. Hochintegrative Ämter wie so ein Finanzminister sollte nicht auch noch immer die Parteifarbe spielen müssen, wenn er Parteivorsitzender ist. Das waren so meine Vorbehalte. Im Land, jetzt auch in Rheinland-Pfalz, hat sich an sich diese Amtsteilung bei der SPD über viele Jahre sehr bewährt. Es war eine sehr geschlossene, auftretende Partei. Da kann man das eigentlich in dieser Form nicht sagen. Ich finde auch nochmal interessant zu sehen, dass durch diese Duellsituation es immer mehr dazu kommt, dass Kleinparteien schrumpfen. Also das Duell schrumpft kleine und dadurch wird auch die klassische parlamentarische Oppositionsarbeit erschwert. Wir haben jetzt kleinere Grüne und eine sehr große AfD, die Oppositionsarbeit machen werden, aber es ist eben nicht mehr die Vielfalt da.
Noch ein Gedanke zur SPD und dann würde ich auch auf die Zusammensetzung des Landtags des künftigen kommen. Es ist ja immer eine Frage des Timings, wenn jetzt auch Koalitionsverhandlungen starten und natürlich gibt es aktuell ein gewisses Machtvakuum, weil der amtierende Ministerpräsident und Spitzenkandidat schon gesagt hat, okay, auf Landesebene spiele ich keine Rolle mehr. Sehen Sie dann aber jetzt die SPD, ich gucke so Richtung Sabine Betzing-Lichtentäler, ich gucke auch Richtung Michael Ebling, vielleicht auch Doris Ahn, stark genug aufgestellt, um jetzt dann auch in Koalitionsverhandlungen ihren Mann, ihre Frau in Anführungszeichen zu stehen, wobei ja gerade bei Ahn und Ebling als Innenminister und Finanzministerin schon auch ein Fragezeichen dahinter ist, ob diese Ressorts auch bei diesem Wahlausgang noch bei der SPD verbleiben, weil natürlich auch das Machtgefüge innerhalb der Großen Koalition in Rheinland-Pfalz jetzt eindeutig geklärt ist. Es ist ja noch nicht mal eng gewesen, sondern die CDU liegt 5 Prozentpunkte vorne. Das werden sie wahrscheinlich auch in den Koalitionsverhandlungen zum Ausdruck bringen.
Ja, wer führt jetzt die Sondierungen? Wer führt aus den Sondierungen die Koalitionsverhandlungen? Das muss die SPD für sich klären. Aber hier hat man es ja mit Vollprofis zu tun, die nicht nur Politikmanagement beherrschen, sondern die auch Macht beherrschen. Extrem erfahrene Profis auf kommunaler und eben auf Landesebene, in Ministerämtern, in parlamentarischen Funktionen. Und wem, was hat die CDU dem eigentlich entgegenzusetzen? Sie hat große parlamentarische Erfahrung, aber als Oppositionserfahrung. Sie hat überhaupt keine exekutive Erfahrung mehr. Sie hat überhaupt keine Erfahrung in Koalitionsverhandlungen. Das wird insofern schwer für die SPD-Seite, hier ein stabiles Arrangement zu finden, an Verlässlichkeit, mit wem man es am Ende so vereinbart, dass auch am Ende die Dinge sich übersetzen lassen und Zustimmung in den jeweiligen Parteien findet. Da finde ich die Asymmetrie. Die Namen, die Sie genannt haben, man kann ja auch den, sollte auf jeden Fall den Bildungsminister, Schulminister auch noch mit dazu nehmen, sind sehr eingeübte Profis. Wer das am Ende macht, weiß ich nicht, aber da habe ich jetzt wenig Bedenken. Nur die Partei muss sich eben darauf verständigen. Das muss jetzt kein Gerangel und kein Absetzbewegung geben, aber so wie die SPD als Machtmaschine wirklich in Rheinland-Pfalz über viele Jahre agiert, sehr geschlossen, gehe ich auch davon aus, dass sie das auch geschlossen abklären.
Wenn ich das versuche zu übersetzen immer und mit dem Wissen, dass Sie mir gleich entgegnen, das hätte ich wieder zugespitzt und das sei holzschnittartig und provokant. Sehen Sie eigentlich die SPD in ihrer Gesamtheit trotz Wahlverlust und schwacherem Ergebnis vom Personal her für die Sondierungs- und die Koalitionsverhandlungsphase eigentlich besser aufgestellt als die CDU?
Ja, eindeutig. Vorbereitet.
Andere Konstellation. Ich bin auch froh, dass ich Sie verstanden habe, Herr Kort, und das
gelingt. Ja, ist gut. Ist gut. Also, ist schöne Zusammenfassung. Ich kann nur sagen, ja. Also, Sie haben zugehört. Insofern passt das. Ja, es ist geradezu asymmetrisch. Ist jetzt nicht ungewöhnlich für solche Koalitionsverhandlungen auf Landesebene. Vor allen Dingen dann nicht ungewöhnlich, wenn jahrelang eine Partei am Regieren war. Aber ich nehme an, die Union wird sich Hilfestellungen aus anderen Bundesländern oder von der Bundespartei, von der Bundesgeschäftsstelle holen. Das ist legitim. Das machen viele andere auch. Und man kann nur hoffen, dass sie das, was sie an Wahlthemen pointiert vorgetragen haben, dass sie dazu auch vielleicht ausgearbeitete Konzepte haben, die man dann in Koalitionsvereinbarungen mit einbringen kann. Denn es geht ja darum, mit vielen etwas zu vereinbaren, nicht weil die Gremienarbeit so toll ist, weil das in der Partei breit zu legitimieren ist. Deshalb bindet man viele ein. Trotzdem kann man sich natürlich auch andere Konzepte überlegen, wie man das schmaler und schneller macht. Anders als andere Bundesländer gibt es hier den 18. Mai-Termin, bei dem man eben am Verfassungstag dann die Regierung stehen haben will. Diese Vorgaben haben ja andere Verfassungen und andere Länder so nicht. Manchmal gibt es Monatsvorgaben, aber hier ist so eine Terminierung, die die Landesregierung wieder anstrebt. Dadurch kann man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jetzt 4 Wochen Osterpause oder Osterurlaub ist.
Gucken wir mal auf den kompletten Landtag. Ich habe es eben schon angedeutet. Nur noch 4 Parteien sind vertreten, so wie in Baden-Württemberg auch. Sie haben auch schon selbst gesagt und hatten das ja auch schon vor der Wahl angedeutet, dass der Zweikampf an der Spitze auf die Kosten der kleineren Parteien gehen könnte und ja jetzt auch geworden ist. Weder Linke noch Freie Wähler noch FDP haben es in den Landtag geschafft. Jetzt haben wir hier 4 Parteien und Katrin Eder, die Spitzenkandidatin der Grünen, hat schon gesagt, wir sind die einzige demokratische Oppositionspartei, weil die AfD aus ihrer Sicht das eben nicht ist und aber der zweite Oppositionsteil ist. Gleichsam haben wir bei einer großen Koalition die breite demokratische Mitte in der Regierungsverantwortung. Was heißt diese Konstellation aus Ihrer Sicht für das Regieren und für die Zusammenarbeit im Landtag in den nächsten Jahren?
Ja, kann man spekulieren. Also es kann die Farbe Grün, der kann es helfen als Alleinstellungsmerkmal, in bestimmten Themen eben klar Nachrichtenwerte auch zu setzen, weil sie fundamental anders ihre Opposition verstehen als die AfD, die ja nie irgendwie konstruktiv in keinem Parlament unterwegs ist, sondern eher wie so ein Störmanöver rebellisch versucht, auch das System zu hinterfragen. Das ist ja das Interessante bei einer wohldosierten Verfassungsfeindlichkeit dieser Partei, ist davon immer auszugehen, und bei einzelnen Akteuren, die wir ja auch schon kennen aus der Vergangenheit, ist davon auch auszugehen. Also für eine Regierung kann das einerseits einfacher sein, weil das Konstruktive, vielleicht auch das inhaltlich Herausfordernde fehlt. Es kann schwerer sein, weil es so mit Breitseite daherkommt und die ganze Konstruktion des Regierens auch zerstören möchte. Angedeutet hat das gestern der Spitzenkandidat schon damit, dass er in Dauerform irgendwie auch Untersuchungsausschüsse jetzt einrichten will, zu denen sie ja die Mehrheit haben. Auch die berechtigt, ist absolut berechtigt als Opposition, das auch einzurichten. Aber das wirkt eben auch so, dass man sie vor sich hertreiben möchte.
Das fand ich in der Tat auch erstaunlich, dass nach dem Wahlerfolg und dem besten Abschneiden in einem westdeutschen Bundesland, was ich jetzt persönlich auch mehr als Rheinland-Pfälzer nicht gewünscht hätte, weil ich es auch für Rheinland-Pfalz unrühmlich finde, dass das so die erste Ankündigung der neuen Stärke ist, dass es jetzt U-Ausschüsse nacheinander hageln wird. Das fand ich tatsächlich auch etwas verstimmend. Was ich aber viel verstimmender fand, Herr Korte, war die Wahlanalyse des Wahlverhaltens der 18- bis 24-Jährigen. Da lag die AfD natürlich vorne. Also das heißt natürlich, da lag die AfD vorne. Das hat mich und viele Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, sehr, sehr erschrocken.
Ja, es war wie bei der Bundestagswahl. Da waren die Linken auch stark, aber die AfD eben auch. Gibt aber schon Erklärungen, wenn man in einem Ampelland lebt und möchte Opposition wählen. Das machen junge Leute gegen das Etablierte, gegen das, was man kennt. Dann wählt man erstmal keine Regierungsparteien, sondern Oppositionsparteien. Und die Radikalität, auch das Auftreten in den sozialen Medien der AfD verfängt eher bei jungen Leuten als das offenbar von der Linken beispielsweise. Und wenn man den größten Abstand auch vielleicht zu der Elterngeneration markieren möchte, in so einem bürgerlichen Habitus, ist der größte Abstand immer, wenn man sagt, man ist für die AfD oder wählt sie. Es ist einfach eine besondere Protest- und Distanzhaltung, die aber nicht völkisch, nicht nationalistisch motiviert ist, sondern in der Gegnerschaft. Und wenn man sieht, wie junge Leute eben auch ringen, irgendwo Mieten zu zahlen, mit einem kleinen Auto versuchen, irgendwo vielleicht noch Spritpreise tacken zu können, die sie finanzieren können. Wie junge Leute darum ringen, auch ein Gemeinwesen etwas an Treffpunkten zu finden, die nichts kosten. Wie junge Menschen vielleicht auch abhängig vom öffentlichen Nahverkehr immer sich abgehängt fühlen. Dann ist das Protest der Jungen gegen die Alten. Und wie bringe ich den am besten zum Ausdruck, indem ich radikal wähle? Das ist meine Erklärung. Das ist keine ideologische Festlegung, sondern maximaler Protest mit so einem Igitt-Faktor.
Die Linke hat ja auch nicht schlecht abgeschnitten in der Alterskohorte 18 bis 24, weshalb man A, ihrer Deutung folgen kann, dass Parteien außerhalb der Ampel diejenigen waren, die dann angesprochen worden sind und die FDP offensichtlich keine Alternative war. Deswegen bewegen sich dann aber die 18- bis 24-Jährigen auch an den jeweils politischen Rändern. Meine Frage wäre jetzt nur aus dem, was Sie erklärt haben, warum, was leitet sich denn an jetzt dann die regierenden Parteien ab, wenn sie den Befund haben, dass die jüngeren Oppositionsparteien oder quasi gegen die Regierung stimmen? Die fühlen sich ja dann abgehängt und nicht gesehen, offensichtlich.
Ja, genau. Sie haben einmal im Elektorat, also von der Größenordnung als Wählerbasis, keine Bedeutung, weil es ganz wenige sind. Jetzt auch nochmal weniger als in Baden-Württemberg, auch zahlenmäßig sowieso, weil man mit 18 erst wählen konnte, nicht wie in Stuttgart mit 16. Und sie fühlen sich eben nicht vertreten von denen, die jetzt im Parlament sitzen, weder von den Themen noch von den Personen selbst. Und das ist dann das Ergebnis. Aber es gehört ja auch zur Fehlerkultur mit dazu, auch wenn man gewinnt, sich zu fragen, wer hat einen eigentlich nicht gewählt und warum? Und daran jetzt zu arbeiten, dass also eine vorsorgende bürgerliche Demokratie hat alle Chancen, dass die Leute sie am Ende auch wählen. Und Wie schafft man sie? Das ist der Punkt. Nicht nur immer auch bei Sozialstaatsreformen an Gewinner und Verlierer denken, sondern eher an die verlässlichen Strukturen einer Grundsicherung. Das ist eigentlich viel wichtiger. Wer garantiert das? Und da ist mit Händen zu greifen, was diese neue große Koalition in Mainz an Arbeit hat. Und wenn es danach besser wird, dann kriegt sie auch andere Zustimmungswerte, bin ich ziemlich sicher. Also es ist so naheliegend, finde ich, dass man sich bemüht, die Alltagsprobleme zu lösen.
Wir haben schon viel über Bundestrends gesprochen und was die Gründe für die Wahlanalyse, die Wahlniederlage sein könnten. Und jetzt natürlich auch eben den Befund der Jüngeren. Fakt ist ja aber, eine Wechselstimmung haben wir beide ehrlicherweise in Rheinland-Pfalz nicht ausgemacht, aber 2 von 3 Ampelparteien sind ja wirklich massiv bestraft worden. Also die einen haben fast 10 Prozentpunkte verloren und die anderen befinden sich mit 2, irgendwas kaum noch im messbaren Bereich und sind sehr weit weiter von der 5-Prozent-Hürde entfernt als von der Nullgrenze. Das heißt, wenn man rein auf das Ergebnis guckt, dann war es ja schon eine radikale Abwahl der Ampel.
Also eine Erklärung mehr für einen erfolgreichen Wahlkampf der SPD, der nicht gezogen hat, dass die Partner einfach weggebrochen sind. Also nicht nur die Bundes-SPD, sondern ohne Partner kann man keine Mehrheiten machen. Das ist radikal. Sie, ja, ob sie abgewählt worden sind, sie spielten keine Rolle mehr in der Wahrnehmung.
Also vom Gefühl her glaube ich auch nicht. Ja. Aber es gibt der Wahlkampf nicht her, aber sie sind vom Ergebnis abgewählt worden.
Ja.
Deswegen gibt es ja andere Faktoren, ne?
Ja, das stimmt. Ja, das ist auch nicht so alltäglich, aus einem Regierungsamt abgewählt zu werden und gleichzeitig gar nicht mehr als Partei im Landtag zu sein, wie das der FDP-Wirtschaftsministerin ja jetzt passiert ist. Das ist ein steiler Abstieg, der sehr ungewöhnlich ist. Und aber ich muss immer wieder daran erinnern, vor der Bundestagswahl BSW, Shooting Star, die AfD-Gründungen auch damals vor der Europawahl, sehr zügig. Der Wiederaufstieg der Linken vor der Bundestagswahl. Also es kann sich innerhalb weniger Monate auch ein berühmtes Momentum entwickeln, was auch mit der FDP passieren könnte. Ich würde keine Partei grundsätzlich abschreiben.
Vielen Dank, Herr Korte, für die Einordnung. Sie müssen weiter für diejenigen, die uns nur hören und nicht sehen. Er hat heute wieder in die modische Hemdenkiste gegriffen und wirklich das zauberhafteste Hemd rausgeholt, das ich mir nur
vorstelle. Frühling, gutes Wetter, so. Ne? Also muss er irgendwie ein bisschen sich anpassen, nicht immer gleich. Ne?
Und deswegen finde ich es auch schön, Herr Korte, dass Sie sich kurz im Hotel Zeit genommen haben. Sie waren entweder in der Lobby oder Sie haben heute mal ein Mehrbettzimmer gewählt. Das weiß ich jetzt nicht. Sie sind nicht alleine.
Ich sitze hier in einem Businessraum eines sehr wunderbaren, großartigen Hotels. Konnte meinen Raum noch nicht heute Morgen früh beziehen oder eben.
Weil Sie einfach wieder mit dem Nachtzug unterwegs gewesen sind, Herr Korte.
Ja, man muss ja irgendwie versuchen, die Zeit optimal zu nutzen. Wenn Gesprächsbedarf ist zum Einordnen, mache ich das ja sehr gerne. Und diesmal war die Bahn auch wirklich richtig pünktlich.
Vielen Dank deswegen, dass es in dem engen Zeitfenster heute für unsere Analysefolge zur Rheinland-Pfalz-Wahl von Korte und Rink funktioniert hat. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Es gibt garantiert in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr viel Redebedarf über diese Wahl, was sich daraus ableitet und was vielleicht dann auch in Berlin passiert oder nicht. Ich wünsche Ihnen, Herr Korte, viel Spaß bei den Kollegen vom Mittagsmagazin. Mhm. Und wünsche Ihnen noch eine schöne, ereignisreiche und gedankenreiche Woche, weil ich kann mir vorstellen, bei Politikwissenschaftlern müssen sich Wahlergebnisse ja auch erstmal setzen, oder?
Ja, aber ich muss mir halt selbst Gedanken dazu machen, anders als bei Ihnen, da wird das ja von allen aufbereitet.
Nee, dafür habe ich ja Sie.
Ja, okay, ja, also Sie nutzen halt das alles optimal, was Sie irgendwie bekommen können an Informationen. Ja,
Gedanken, Herr Korte, das ist doch gut, oder?
Ja, ist cool. Also das spricht für eine kongeniale Beziehung.
Absolut. Das, glaube ich, ist auch da draußen der Eindruck bei dem einen oder anderen, der uns nicht als Delling oder Netzer bezeichnet, sondern vielleicht als kongeniale Beziehung. Vielen lieben Dank, Herr Korte,
für gerne.
Heute. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.